Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Für diejenigen, die mich nicht kennen, man hat zwar meinen Namen schon eingeblendet gesehen. Mein Name ist Jonas van der Mühlen, ich bin der Gemeindereferent hier von der Gemeinde. Und ich freue mich heute, mit der Predigt dienen zu dürfen. Aber zum Beginn möchte ich gleich noch beten. Himmlischer Vater, wir treten in deine Gegenwart. Dein Wort soll uns regieren und dein Geist uns lehren und deine große Herrlichkeit, das soll unser Herzensziel sein, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Wofür bin ich total hingegeben? Welche Aufgabe, welcher Beruf, welche Freizeitbeschäftigung oder welcher Verein, was ist das, wo du persönlich Feuer und Flamme dafür bist, wo du mit Leib und Seele voll dabei bist, wo du dich hingegeben hast mit Zeit, mit Aufwand, mit deinen Gaben. Ich kann mich erinnern, in unserer Kindheit waren mein Bruder und ich diesen Sachen ziemlich viel hingegeben. Wir waren circa 14, 15, 16 Jahre alt. Das ist für diejenigen, die es nicht wissen, ein Internetspiel oder neudeutsch Online-Game. Und da gibt es wirklich in Deutschland, Deutschland ist wahrscheinlich eines der krassesten Länder, Leute, die da stundenlang spielen können. In diesem Spiel ging es darum, ein gallisches Dorf hochzuziehen und sich weiterzuentwickeln. Und wir waren damals als Jungs im Teenageralter ziemlich hingegeben den Sachen. Es ging dann so weit, dass es ziemlich kuriose Ausmaße genommen hat, dass wir teilweise nachts den Wecker gestellt haben, damit wir weiterbauen konnten oder so und mitten in der Nacht aufgestanden sind. Ja, das ging auch irgendwann vorbei. Hingegeben sein hat verschiedene Formen. Und aus der Bibel möchte ich euch heute Esra vorstellen, der eine besondere Aufgabe hatte, wo er auch voll hingegeben war, wofür er brannte, soweit ich es abschätzen kann. Der Name Esra, das ist eine Kurzform von Asaria und das bedeutet, der Herr hat geholfen oder auch nur Hilfe. Und im Alten Testament, im ersten Teil von der Bibel, finden wir dieses Buch Esra direkt nach den Königen- und Chronikbüchern. Und es ist interessant, dass das Buch Esra direkt anknüpft, weil ich das mal nachlesen will. Der Schluss von Chronik ist genau gleich wie der Anfang von Esra. Das Buch Esra, das handelt nicht ausschließlich vom Priester und Schriftgelehrten Esra, aber er hat es zusammengestellt. Er hat die Berichte, die Verzeichnisse und so weiter alles zusammengestellt. Und in den ersten 6 Kapiteln geht es auch nicht um Esra, sondern um eine erste Schar von Juden, die aus dem Exil Babylon, die sind zurückgekehrt nach Israel und haben in Jerusalem den Tempel wieder aufgebaut. Und dann erst 58 Jahre später ist dann auch Esra mit einigen Juden nach Hause zurückgekehrt. Und davon handelt der Rest von dem Buch, Kapitel 7 bis 10. Und hier möchten wir einsteigen. Und ihr dürft gerne mit mir, wer eine Bibel hat, aufschlagen. Esra, Kapitel 7. Und damit wir den Zusammenhang haben, lese ich die Verse 1 bis 10. Es wird aber hauptsächlich dann in diesem ersten Abschnitt um den Vers 10 gehen. Esra, Kapitel 7, Verse 1 bis 10. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Nach diesen Ereignissen geschah es unter der Regierung Artaxerxes, des Königs von Persien. Man kann auch ihn nennen, kleiner Einschub, Artaxerxes der Erste. Der regierte ungefähr von 465 bis 424 vor Christus in Babylon. Damals waren schon die Meder und Perser in Babylon, darum Artaxerxes. Dass Esra, der Sohn Seraias, des Sohnes Asarias, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Shalums, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Achitubs, des Sohnes Amarias, des Sohnes Asarias, des Sohnes Meriots, des Sohnes Seriachas, des Sohnes Usis, des Sohnes Bukis, des Sohnes Abishuas, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Eliasars, des Sohnes Aaron, des obersten Priesters. Dass dieser Esra von Babel heraufzog nach Jerusalem. Und er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Und etliche von den Kindern Israels und von den Priestern und Leviten, von den Sängern, Torhütern und Tempeldienern zogen mit ihm nach Jerusalem hinauf, im 7. Jahr des König Artasasta. Und er kam im 5. Monat nach Jerusalem, im 7. Jahr des Königs. Das war das Jahr 458 als kleiner Einschub. Man weiß deshalb so genau die Jahrzahlen, weil aus dieser Zeit sehr viele Schriften von den Babyloniern und Persern noch gefunden wurden und man kann praktisch auf den Tag genau in dieser Zeit alles bestimmen. Denn am ersten Tag des ersten Monats begann der Hinaufzug von Babel und am ersten Tag des 5. Monats kam er in Jerusalem an, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Soweit berichtet uns der Bibeltext. Wir hatten am Anfang ziemlich viele unaussprechliche Namen. Das ist der Familienstammbaum vom Esra. Und der ist deshalb so wichtig oder wird hier genannt, damit man sehen kann, dass der Esra ein direkter Nachkomme war von dem Hohepriester Aaron. Esra war somit zu dieser Zeit der eigentliche amtierende Hohepriester, wurde aber momentan noch nicht gebraucht, weil der Tempel ja erst aufgebaut wurde und Esra dann erst nach Jerusalem zurückkam. Und vermutlich hat Esra am persischen Hof, eben in Babylon, so eine Art Stellung als Staatssekretär gehabt. Und er wurde wahrscheinlich war zuständig für die Angelegenheiten von den Juden. Und mit einem Erlass von dem König Artaxerxes I., das folgt im weiteren Esra-Buch, dieser Erlass, damit leitete Esra die zweite Rückwanderungswelle ein aus der babylonischen Gefangenschaft. Und er kehrte zurück, das haben wir auch gelesen, mit Priestern, mit Leviten, mit Sängern, mit Torhütern, also nicht die von der Fußballmannschaft, sondern die vom Tempel, und mit Tempeldienern, um ziemlich sicher wieder den Tempel eben in Betrieb zu nehmen, der jetzt aufgebaut war, der hergerichtet war, und jetzt sollte es wieder losgehen mit der Anbetung Gottes im Tempel. Und im Jahr 458 vor Christus erfüllte Esra die ihm anvertraute Aufgabe, und er kam in Jerusalem an, wie wir es auch im Bibeltext gehört haben. Am Ende des gelesenen Abschnittes finden wir zweimal, wer gut aufgepasst hat, einen Hauptsatz mit denn. Um der deutschen Grammatik ein bisschen mächtig zu sein, ich wusste erst, als ich Griechisch gelernt habe, denn ist ein Kausalsatz, das bedeutet nach deutscher Grammatik, es ist ein Begründungssatz. Die Verse 9 und 10 sagen uns im Grund, weshalb Esra mit den Juden gut in Jerusalem ankam, weshalb es gelungen ist. In Vers 9 und auch bereits vorher in Vers 6 steht dann als erstes am Schluss die Begründung, weil die gute Hand von seinem Gott über ihm war. Andere Übersetzungen sagen auch die gütige Hand, die gnädige Hand. Kurzum, als erster und entscheidender und wichtigster Punkt gilt es festzuhalten, dass alles gelungen ist mit Esra und den Juden, mit der Rückkehr. Es war die Gnade von Gott. Es war die Gnade von Gott, dass sie selbst ein Schreiben mitbekommen haben, das sie bewahrt hat. Es war die Gnade von Gott, dass sie selbst Schutz bekommen haben während dieser Begleitungsreise. Und es war nicht Esra, es war nicht sein Tun, sondern Gott war gnädig. Und er hat bei der Reise geholfen, dass sie so schnell vorankamen. Die Gnade von Gott, die steht auch über oder hinter dem zweiten Grund, welchen wir in Vers 10 heute Morgen intensiver betrachten möchten. Ich lese den Vers 10 nochmal. Da steht, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lernen. Das war auch Gnade von Gott, was Esra anvertraut bekam, was er für eine Hingabe hatte. Esras Hingabe zum Wort Gottes war aber auch ein Grund, dass die Rückkehr gelungen ist. Dass aber nicht nur die Rückkehr gelang, sondern dass später der ganze Tempeldienst, das Volk, das wieder zusammenfand, das war ein Grund. Und wir sehen am Schluss von Vers 10, wie sich die Hingabe in ganz gezielt drei Punkten gezeigt hat. Als erstes erforschte Esra das Gesetz des Herrn. Als zweites tat Esra das Gesetz des Herrn. Und als drittes lehrte er das Gesetz des Herrn. Er gab es weiter, er lebte es. Und auf diese drei Punkte möchten wir kurz ein bisschen genauer eingehen. Denn darauf hatte der Esra sein Herz ausgerichtet. Für das war es, was Esra gebrannt hat. Und er war ein exzellenter Schriftgelehrter. Das war seine Hingabe. Das war das, wofür sein Herz schlug. Als erstes haben wir eben diesen Punkt, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Andere Übersetzungen beschreiben das Wort auch mit ergründen. Mit ergründen gibt es einen Vers in Epheser 3, Vers 18, die Liebe, die Fülle von Jesus Christus in all ihren Dimensionen erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe. So kann man sich das Ergründen vorstellen. Es kann aber auch bedeuten, das Erforschen zu studieren. Esra hat Gottes Wort, die Gesetze, die Bibel erforscht, studiert, ergründet, in seiner Gesamtheit versucht zu verstehen. In unserer Gesellschaft oder Lebenswelt, wo wir heute drinstehen, finde ich, geht es manchmal ein bisschen verloren, dass wir tiefer graben. Dass wir versuchen, tiefer zu gehen. Oftmals gibt es viel Oberflächlichkeit, es gibt viel Zeitdruck. Und wenn man unter Zeitdruck ist, dann gibt es oft keine Zeit für Tiefe. Es gibt viele Falschnachrichten. Viele Dinge werden nicht mehr nachgeprüft, werden nicht mehr hinterfragt. Und eine längere Auseinandersetzung mit Themen ist oft nicht so in oder ist oft nicht so das, was man gerne machen möchte. Berufsbildungen, Qualifikationen, alles Mögliche scheint wichtiger zu sein. Und es gibt auch gerade im christlichen Bereich manchmal ein Überangebot. Ganz viele Literaturen, Konferenzen, Seminare und so weiter. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber es bleibt dann oftmals das Erforschen, das Studieren, das Ergründen vom Wort Gottes auf der Strecke. Dabei ist Lernen und Studieren sowas Wichtiges. Ich weiß nicht, ob ihr den Satz kennt von Kindern oder jungen Jugendlichen, die aus der Schule kommen. Yes, endlich fertig, ich muss nie mehr lernen und nie mehr studieren. Da muss ich oft schmunzeln. Gut, das habe ich früher auch gesagt. Aber es geht weiter, immer weiter mit Studieren und Lernen. Ein älterer Mann wurde mir da zum Vorbild, der hat, als die Kinder aus dem Haus sind, mit 50 gegen 60 hat er nochmal ein Studium angefangen. Ich sage nicht, dass wir noch alle einmal studieren müssen, aber er hat nochmal die Schulbank gedrückt, hat Theologie, ein Bibelstudium nachgeholt, weil es ihm so wichtig war. Es ist ein Irrtum, wenn wir denken, dass wir irgendwann ausgelernt sind. So ist es auch beim Bibelforschen, beim Bibelstudieren, beim Bibellesen nie. Wir sind nie ausgelernt. Es ist nie so, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, so jetzt weiß ich genug, ich habe mich für Jesus entschieden, Kindergottesdienst, Jungschar, biblischer Unterricht, alles durchlaufen, jetzt lehne ich mich mal zurück. Nein, wir sollen forschen, wir sollen ergründen. Aus welchen Gründen verwenden wir oft wenig Zeit für die Erforschung vom Wort Gottes? aus welchen Gründen haben wir oft keine Freude daran oder kein Mut, es anzugehen? Wie könnte das aussehen, ein Studium, das tiefer geht? Oder an welcher Stelle hätten wir Lust, mehr zu forschen? In der Bibel finden wir sehr häufig die Aufforderung, den Leitsatz, dass man nachdenken soll über das Gesetz des Herrn, über das Wort Gottes. Zum Beispiel im Psalm 1, Vers 2 sagt uns der Psalmschreiber, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Ich wünsche mir persönlich, ich wünsche uns, dass wir Lust bekommen, dass wir Freude bekommen am Erforschen, am Ergründen, am Studieren. Dass es zu meinem Anliegen wird, zu meinem Entschluss, ich will das Wort Gottes tiefer kennenlernen. Dass wir auch Gott um Sehnsucht bitten dürfen. Herr Gott, lege in mein Leben ein Verlangen, eine Sehnsucht, danach immer tiefer im Wort Gottes zu graben. Dass wir auch keine Ausreden suchen. Wir könnten jetzt, wenn wir den Esra anschauen, auch sagen, ja, der war Priester, der war Schriftgelernter, der musste das von Kindheit. Ich bin nicht so, ich kann das nicht. Wie soll ich studieren? Wie soll ich selbst erforschen? Dass wir keine Ausreden suchen, sondern uns vielleicht mit kleinen Abschnitten, die wir mehrmals lesen, hartnäckig mit dem Text auseinandersetzen, den wir in der Bibel lesen. Den Text bombardieren mit Fragen und sagen, was will der Text mir sagen? Was bedeutet der Text genau? Und den Fragen nachgehen, die Fragen nicht offen lassen. Mir geht es oftmals so, wenn ich einen Text lese und was nicht verstehe, dann habe ich da nicht die Mühe oder die Zeit, die Freude, irgendwas nachzugehen. Aber das ab und zu machen und zu sagen, ja, das interessiert mich jetzt, das will ich erforschen, das will ich genauer wissen. Zu diesem Zweck gibt es auch sehr gute Bibellesehilfepläne oder Apps heutzutage auf den Handys, die einem helfen, die Bibel zu ergründen und zu erforschen. Gottes Wort tun, Gottes Wort befolgen, der zweite Punkt. Sehen wir bei Esra, dass er danach gelebt hat, dass er es befolgt hat, dass er es gehalten hat, dass er versucht hat zu gehorchen und zu beachten. Heutzutage ist manchmal Gehorchen und Befolgen nicht so in. Es ist mehr in, Freiheit zu haben, Unabhängigkeit, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Und es ist ein bisschen out, nach klaren Richtlinien, nach Weisungen zu leben. Oftmals geht es uns auch so, dass wir große Vorsätze haben und Worte sagen, ja, das will ich machen, das will ich machen. Aber die Umsetzung ist dann mangelhaft, kenne ich von mir nur zu gut. Gerade als Christen, als Gläubige ist es unheimlich umkämpft, die Werte von der Bibel im Alltag zu leben. Es ist teilweise altmodisch. Es wird uns vorgeworfen, dass es nicht zeitgemäß ist, dass wir diskriminierend sind, dass es intolerant ist. Aber trotzdem dann, die Weisungen aus dem Wort Gottes zu befolgen und zu tun. Das ist gar nicht so einfach. Die Geschwindigkeitsbegrenzung beim Autofahren als Beispiel, die mussten wir einmal lernen und studieren. Aber das heißt leider noch lange nicht, dass wir uns immer daran halten, dass wir die Geschwindigkeitsbegrenzungen immer beachten. Ich zum Beispiel habe schon Porträtfotos bekommen, im Wagen. Obwohl man es gelernt hat, Autofahren, obwohl man es genau weiß und studiert hat, obwohl man es erforscht hat, auf Deutsch gesagt, beachtet man es nicht immer. Man macht es nicht immer, man befolgt es nicht immer, man tut es nicht immer. Und genauso geht es uns auch oft mit der Bibel. Wir erforschen und studieren, aber das ist noch lange nicht gleich tun und befolgen. Dabei hätte der Gehorsam gegenüber Gottes Wort Auswirkungen für mein Leben. Wie kann das tiefer gehen, das Befolgen, was ich entdeckt habe, was ich tun möchte? In der Bibel finden wir auch dazu ganz viele Aufforderungen. Und so fordert Gott zum Beispiel Josua im ersten Kapitel in Vers 8 heraus. Er sagt zu Josua, damals Gott, du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir her sagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Mit anderen Worten fordert Gott hier Josua heraus und auch uns, dass wir ausprobieren, dass wir genau das, was wir studiert haben, was wir gelernt haben, anwenden im Alltag, dass wir danach leben, dass wir vielleicht auch probieren, mal einen Bibelteil auswendig zu lernen, zum Beispiel das Hohelied der Liebe und dann, wenn es uns gerade nicht so um Liebe ist, aufzuzählen, wie ist die Liebe nochmal alles? Vielleicht auch mit Erinnerungszetteln, mit Post-its irgendwo zu arbeiten, morgens etwas vom Bibellesen mitzunehmen, ein Tagesziel, ein Tagespunkt, sich zu stecken und darauf zu achten, das möchte ich heute befolgen, das möchte ich heute tun. Und am Abend eine Auswertung zu machen, ja, wie sah das jetzt eigentlich aus? Habe ich es ganz vergessen oder ist es mir gelungen? Möchte ich es morgen nochmal probieren? Praktisch im Alltag anzuwenden, was ich im Wort Gottes entdecke an Gebote, an Ordnungen, die gut für mein Leben sind. Es ist ja nicht so, dass uns das einschränken soll. Es ist das, dass Gott es gut mit uns meint, dass er uns Lehre und Weisung geben will für unser Leben. Als dritter Punkt hat der Esra Gottes Wort gelehrt. Er hat es weitergegeben. Er hat es unterwiesen. Er hat eingefordert, dass die Israeliten, die Juden es halten, dass es Auswirkungen hat auf ihre Lebensführung. Und genauso soll es auch Auswirkungen haben auf unsere Lebensführung. Oftmals ist es so, dass unsere Lebensführung eher manchmal einem Grundstück gleicht, das ganz hoch umzäunt ist, das abgeschirmt ist. Und meine Lebensführung, das ist Privatsache. Da lasse ich mir nicht reinreden. Ich lasse dich in Frieden und du lässt mich in Frieden. In unserer Gesellschaft ist es oftmals auch so, dass es Toleranz gibt um jeden Preis. Aber Moralaposteln sind nicht erwünscht. Und dabei geschieht immer mehr Vortäuschung und Heuchelei, dass das Selbstbild aufrechterhalten werden kann. Im christlichen Bereich gehen wir oft mit Evangelisation, mit Diakonie nach außen, aber manchmal weniger auch mit den guten Ratschlägen, die uns das Wort gibt in Bezug auf Ethik, auf Moral, auf wie man sich zu verhalten hat. Und da möchte ich uns auffordern, dass wir unser Handeln auch daran, an Wort Gottes anlehnen, dass wir Stellung beziehen in unserer Gesellschaft zu Themen, wo es vielleicht unsere Meinung, wo wir wissen, das ist nicht so erwünscht oder das ist jetzt nicht so super, wie die anderen es finden. Aber dass wir trotzdem Stellung beziehen anhand von dem, was das Wort Gottes bezieht, dass wir eine Position haben, dass wir eine Meinung haben. Denn die Unterweisung, das Weitergeben ist wichtig von den Ordnungen Gottes. Der Esra sehen wir im weiteren Verlauf vom Buch, dass er das Volk Israel angespornt hat, klare Kante zu zeigen in Bezug auf ihre Ehen. Es gab viele Mischehen damals, die in Babylon geschlossen wurden. Und Esra hat das Wort Gottes angewendet in ihr Leben, praktisch dort, wo es vielleicht auch schmerzhaft war. Aber es war richtig so. Wie können wir Gottes Ordnungen, wie kann das aussehen, dass wir die mehr im Leben haben, dass wir motiviert auch uns daran halten können? Die Grundlage ist natürlich das Forschen. Wenn wir forschen, wenn wir mehr lernen, dann wird unser Handeln durchdrungen. Es ist überall so, je mehr ich mich mit etwas auseinandersetze, desto mehr prägt es mich. Und genauso ist es auch bei der Bibel. Wenn wir uns die Ordnungen und Prinzipien vielleicht auch bei unserem persönlichen Bibelstudium ab und zu herausschreiben und vielleicht 1 bis 2 Punkte in unseren Lebensalltag einbinden. Oder man könnte auch mal ganz verrückt die Leute im Umfeld fragen, du, wie nimmst du mich eigentlich wahr? Wie wirke ich? Und da kommen vielleicht auch Rückmeldungen, wo wir sehen, ja, da gibt es noch ein bisschen zu tun. Oder hier ist schon schön, was Gott wirkt in meinem Leben. Lasst uns die Haltung der Gleichgültigkeit gegenüber anderen auch ablegen und einander auch in Liebe motivieren. Dazu gehört auch Ermutigung und Ermahnung. Es ist oftmals nicht so beliebt und es ist auch manchmal nicht so schön, weil es dann wehtut, weil man merkt, da möchte Gott noch an mir arbeiten, aber trotzdem in Liebe einander auch zu motivieren und zu ermahnen. Ein Ansporn kann auch sein, dass man selbst ein Veränderungs- oder Dankestagebuch führt. Von Dingen, wo man erlebt hat, wo Menschen einem irgendwas gesagt haben, wo man ein Gespräch hatte, wo man gemerkt hat, hier konnte ich was einbinden. Hier konnte ich was einbinden von Gottes Wort. Was weitergeben. Das sind die 3 Punkte, wo am Esra sein Herz dafür brannte. Aber die Grundlage war die Hingabe von Esra. Die Grundlage für die Erforschung, für das Tun, für das Lehren, für das Weitergegeben war die Herzensentscheidung von Esra. Es gibt in allen Übersetzungen andere Worte dafür. Es heißt, Esra beschloss, Esra richtete sein Herzen auf. Esra widmete sich mit ganzem Herzen. Esra hatte sich mit ganzem Herzen hingegeben. Es wird in allen blumigen Wörtern umschrieben. Heute ist es oftmals nicht mehr so gang und gäbe, sich langfristig zu verpflichten oder zu binden. Es geht manchmal kurzfristig um Spaß, Erholung, Entspannung. Und auch bei uns Gläubigen scheint es manchmal durch. Ich merke es auch in meinem Leben. Es ist nicht so interessant, ein Glauben, der auch manchmal mit ein bisschen Anstrengung, mit ein bisschen Mühe verbunden ist. Der auch die Bereitschaft hat, sich aufzuopfern, auch hinzugeben von ganzem Herzen und dran zu bleiben. Ich habe euch ein Beispiel aus der Natur mitgebracht. Das ist der Atlantische Lachs. Er lebt, wie der Name schon sagt, im Atlantischen Ozean. Und im Spätherbst, da wandern diese Lachse die Flüsse Europas und vor allem Nordamerikas hinauf, weil sie an diesen Oberläufen von den Flüssen, also ziemlich nah bei der Quelle, im Süßwasser ihre Laich, ihre Nachwuchs ablegen wollen. Es ist so, dass dieser Nachwuchs nur im Süßwasser überleben kann in der ersten Zeit. Und darum unternehmen die Lachse ihre Wanderung. Im Salzwasser würde der Nachwuchs sofort sterben. Und wenn diese Wanderung beginnt, dann ordnet der Atlantische Lachs alles diesem Ziel unter, dass er am Ziel ankommt. Er widmet sich der Nachwuchsentstehung so sehr, dass er selber keine Nahrung mehr aufnimmt, sondern nur noch versucht, die Flüsse hochzukommen. Und dabei nimmt er oft größte Anstrengungen auf sich. Wir sehen es hier, er versucht selbst über Flussschwellen, Flusshindernisse drüber zu springen. Manchmal gelingt es nicht im ersten Versuch und sie versuchen es hunderte Male, bis sie es geschafft haben. Sie geben sich so sehr dieser Reise und diesem Akt hin, dass die meisten Lachse nach vollendeter Aufgabe wegen Erschöpfung sterben. Was will ich damit sagen? Mit diesem Beispiel aus der Natur. Sicherlich nicht, dass wir uns bis zur Erschöpfung unser Leben und Herz in Gefahr bringen sollen. Nein, aber wir können uns ein Beispiel nehmen an dieser maximalen Hingabe vom atlantischen Lachs. Wenn sein Beschluss, seine Wanderung, seine Rückkehr zum Geburtsort feststeht, dann widmet er sich voll und ganz diesem Ziel. Er hat alles darauf gerichtet und gibt sich mit seiner Kraft hin. Und unverrückbar steht sein Entschluss und er bleibt dran, selbst wenn er bei einem Wasserhindernis mehrmals Anlauf nehmen muss. Wem oder was widme ich mich von ganzem Herzen? Wofür gebe ich mich mit ganzem Herzen hin? Auf was richte ich mein Herz aus? Ich möchte uns ermutigen, dass wir in unserem Herzen beschließen, uns auf Gottes Wort, auf Gott selbst auszurichten, auf Jesus Christus, dass wir unser Herzen darauf richten. Gib dich mit ganzem Herzen hin. Widme dich mit ganzem Herzen dem Wort Gottes. Das können wir auch, indem wir uns prüfen. Indem wir zum Beispiel die Worte aus Psalm 139, Vers 23 beten: Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Wenn jemand heute Morgen hier ist, der in letzter Zeit Mühe hat, vielleicht Gottes Wort dran zu sein, immer wieder Mühe hat, dran zu sein, dann möchte ich uns ermutigen, immer wieder neu den Entschluss zu fällen, dass wir forschen wollen, dass wir tun wollen, dass wir weitergeben wollen. Vielleicht ist es auch dran, unsere Zeit oder unseren Aufwand in einem anderen Bereich zu kürzen. Vielleicht ist es dran, einige Dinge radikal wegzuschneiden, damit unsere Priorität, unser Zentrum wieder mehr beim Wort Gottes ist. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir eigentlich schon wollen, aber wir brauchen Unterstützung. Dann suchen wir uns doch Mithilfe, eine kleine Bibelgruppe, Unterstützer, die mit uns Bibel lesen, die mit uns forschen, die mit uns die Bibel umsetzen wollen. Eine Zweierschaft. Zusammenfassend haben wir gesehen, der Esra hat Feuer und Flamme gefasst für Gottes Wort. Der Esra hat auch einen umfassenden Umgang mit dem Wort Gottes. Und diese Prinzipien können wir auch für unser Leben übernehmen. Als erstes hat er das Wort Gottes erforscht, gelesen, studiert. Das Wort von Gott, studieren, steht am Anfang. Dann hat er die Worte von Gott als Antwort auf das Studium befolgt. Er hat es getan, er hat es gelebt. Und als drittes hat er es weitergegeben. Er hat es gelernt. Er war ein Farbtupfer, der abgefärbt hat. Die Worte von Gott durch seine eigene Lebensweise weitergetragen hat. Und mein Wunsch und Gebet ist es, dass diese umfassenden Auswirkungen durch eine intensive Beschäftigung mit dem Wort Gottes durch den Heiligen Geist auch in unserem Leben sichtbar werden. Gott allein gebe mir und dir als allererstes und am entscheidendsten Gnade dazu, denn aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir für diese interessante Persönlichkeit Esra, von dem es in der Bibel heißt, dass er dein Wort erforscht hat, dass er es getan hat und dass er es gelernt hat. Und dass es nicht einfach so war, sondern dass er in seinem Herzen wirklich entschieden hat, darauf möchte ich mich ausrichten, danach möchte ich mich ausstrecken. Herr, du siehst mein Leben und du weißt, wie oft auch ich die Dinge zu kurz kommen, dein Wort zu forschen. Und da bitte ich dich, dass du jedem Einzelnen von uns, mir, und jedem hier drin, der wirklich ein ernsthaftes Anliegen hat, zu forschen, zu tun und weiterzugeben, dass du uns Gnade gibst dazu. Aus eigener Kraft können wir es nicht. Herr, wir wollen uns ausstrecken nach dir und ich danke dir für dein Wort, das so viele Weisungen und Lehren für unser Leben bereithält. Schenke, dass wir auch im Alltag mutig dafür einstehen dürfen. Auch Dinge sagen, die vielleicht nicht wirklich gewünscht sind, aber dass wir es sagen können, weil wir überzeugt sind davon, dass du einen guten Plan hast. Amen.